Ich begrüße euch alle ganz herzlich und freue mich, dass so viele gekommen sind, trotz dem Wetter, was ja heute nicht gerade heute Morgen begeistert hat, wenn man das gesehen habe. Besonders begrüßen möchte ich die anwesenden Stadträte. Das ist für Mannheim der Gerhard Fontanier, der gerade gekommen ist. Sogar Besuch über die Brückkammer von Ludwigshafen, der Bernhard Wadle-Rohe von den Linken. Dann ist vom SPD-Kreisvorstand der Sascha Brünning da. Der linke Kreisvorstand ist da, der Roland Schuster, noch ein Kollege, wo ich jetzt den Namen nicht kenne.
Christoph Korditis,
gut. Und ja, dann begrüße ich Sie natürlich alle, die Sie gekommen sind, auch dieses Jahr wieder. Es ist für uns immer ein ganz wichtiger Termin, wobei dieses Jahr ist ja natürlich eingebettet in eine Zeit, wo man eigentlich gar keine Zeit hat, weil überall Wahlveranstaltungen sind, die ja, denke ich, auch ganz wichtig sind, wenn man sieht, was auf dem Spiel steht, ob man es schafft, das Abrutschen von verschiedenen Parteien nach rechts und das Flirten mit der AfD zu verhindern. Da haben wir einiges zu tun. Ja, dann möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, heute unserem Oberbürgermeister zu gratulieren. Der ist ja jetzt Weltbürgermeister geworden. Unter anderem auch, weil er die Corona-Krise wohl relativ gut gemanagt hat. Aber vor allen Dingen war ein Grund, dass die Stadt Mannheim dafür steht, für Toleranz, für Respekt, für Zusammenarbeit und Kampf gegen Rassismus. Und das ist natürlich nicht eine Sache, die dem Oberbürgermeister allein zuzuschreiben ist, sondern da sind alle wir mit betroffen. Alle wir sind aktiv, sind dafür, dass der Ruf von Mannheim, der ja eigentlich schon immer war, dass man sehr weltoffen war, dass der weitergeht. Und wenn ich dann denke an so Initiative wie die Einander-Aktionstage, die ja jetzt dann nächstes Wochenende anfangen, oder die verschiedenen Aktionen, Mannheim sagt ja, Seebrücke, das sind alles Dinge, die für Toleranz stehen. Und ich muss jetzt vorsichtig sein, wenn ich hier anfange aufzuzählen, weil es gibt so viel bürgerschaftliches Engagement, dass ich bis heute Nacht um 12 Uhr fast aufzählen könnte. Das wollte ich nicht. Ja, dann muss ich natürlich als Versammlungsleiter euch noch auf die Corona-Bestimmungen hinweisen. Wir haben dieses Mal zum Glück keine Markierungen machen müssen, wohl deswegen, weil der Fachbereich 31 denkt, inzwischen haben wir so verinnerlicht den 1,50 Meter Abstand, dass man das automatisch einhalte. Da möchte ich euch darum bitten, oder ansonsten Masken aufzusetzen. Und dann, wie gesagt, das habe ich schon gesagt mit dem Oberbürgermeister, dann kommen wir jetzt noch dazu, dass zu den ganzen Verbänden und Aktiven, die tätig sind, natürlich ein Verband auch besonders aktiv ist, schon immer gegen Rassismus. Das sind die Jugendverbände, die im Stadtjugendring vertreten sind. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass die Karin Heinl, die Geschäftsführerin vom Stadtjugendring, heute die Hauptrede halten wird. Und für Musik und Kultur ist natürlich auch wieder gesorgt. Die Mareike und der Daniel werden uns hier musikalisch einstimmen. Und der Bernhard wird später noch ein Gedicht vortragen. Und ja, dann kommen wir doch zum ersten Lied. Danke, Daniel. Ja, wie schon angekündigt, die Jugend in Mannheim ist sehr aktiv, schon immer gegen Rassismus. Ich kann mich selber erinnern, es war Ende der 70er Jahre, wo ich noch als Vertreter der DGB-Jugend im Stadtjugendring war, wo damals bekannt wurde, dass in Sandhofen ein KZ war und wo sich die damalige Geschäftsführung, der Herr Flöck und der Herr Strölein, der Vorsitzende, sehr dafür eingesetzt habe, dass die Erinnerung bleibt. Und ich kann mich an die Auseinandersetzungen erinnern, die immer waren, von vielen Leuten, die gesagt haben, das wollen wir gar nicht wissen, das haben wir eh nicht gewusst und lasst es unter den Teppich kehren. Es ist der Verdienst der Jugendverbände, dass es nicht unter den Tisch gepackt worden ist. Und deshalb bin ich ganz froh, euch heute anzukündigen, die Karin Heindl, die Geschäftsführerin vom Stadtjugendring, die zu uns sprechen wird. Karin, bitte sehr.
Danke dir, Klaus. Ende Februar 1942 wurden in Mannheim 60 Menschen, Mitglieder der Widerstandsgruppe um Georg Lechleiter, verhaftet. 32 Menschen wurden angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, an der Erstellung und Verteilung der antifaschistischen Zeitung Der Vorbote beteiligt gewesen zu sein. 22 Menschen von ihnen bezahlten ihren Einsatz für Aufklärung und Wahrheit im nationalsozialistischen Terrorregime mit ihrem Leben. Wir haben uns versammelt, um sie zu ehren. Heute vor 76 Jahren wurden 14 Frauen und Männer morgens um 5 Uhr in Stuttgart hingerichtet. Sie sollen unvergessen sein. Georg Lechleiter, Jakob Faulhaber, Rudolf Langendorf, Käthe Seitz, Alfred Seitz, Philipp Brunemer, Ludwig Moltschück, Anton Kotz, Eugen Siegrist, Robert Schmoll, Max Winterhalter, Daniel Seitzinger, Johann Kupka und Rudolf Maus. Am 24. Februar 1943 wurden in Stuttgart 5 weitere Mitglieder der Lechleiter-Gruppe hingerichtet. Henriette Wagner, Albert Fritz, Ludwig Neuschwander, Richard Jacek und Bruno Rüffer. Und Hans Heck, Fritz Grund und Hans Probst wurden schon vor den Prozessen im Gefängnis ermordet. In den Abschiedsbriefen der Lechleiter-Gruppe an ihre Lieben wird ihr Schicksal lebendig. Im Buch von Max Oppenheimer, Der Fall Vorbote, wurden sie 1970 veröffentlicht. Wir gedenken dieser starken Menschen und verneigen uns vor ihrem Mut. Unsere Ehrfurcht soll auch den Hinterbliebenen gelten, die als Familienmitglieder oder FreundInnen Schwerstes zu erleiden hatten. In einem Terrorregime leben und anders denken und handeln erkennbar sein. Die Männer und Frauen der Lechleiter-Gruppe folgten einer Idee und sie hatten die Hoffnung, mit ihrem mutigen Handeln der Nazi-Diktatur schweren Schaden zufügen zu können. Sie waren so zielbewusst, dass sie das schafften, was auf anderen Ebenen oft nicht gelang. KommunistInnen und SozialdemokratInnen taten sich zusammen. Gemeinsam gaben sie ihre Hoffnung auf das baldige Ende des Krieges und damit das Ende der Schreckensherrschaft der Nazis an die vielen Menschen in den Mannheimer Industriebetrieben weiter. Und allen war bewusst, was ihnen drohen konnte. Ihr Credo war: Hitler hat den Krieg begonnen, Hitlers Sturz wird ihn beenden. Es waren ArbeiterInnen, Angestellte, Hausfrauen und Rentner, zumeist aus Mannheim, aber auch aus Heidelberg und Ilvesheim, die die Menschen über den Rassenwahn und die Kriegs- und Expansionspolitik des Terrorregimes aufklären wollten. Über äußerst komplizierte Herstellungswege gelang es ihnen, 4 Ausgaben zu veröffentlichen. Georg Lechleiter wird oft aus seinem Abschiedsbrief am Abend vor seiner Hinrichtung mit diesen Worten zitiert. Der Gedanke an den nahen Tod schreckt mich nicht. Ein Mensch, der nicht fähig ist, sich für eine Idee aufzuopfern, ist einem höheren Sinn nach kein Mensch. Ich tat das mit meinen Freunden, was erst den Menschen ausmacht. Leiden für eine Idee, wie sie zum Leben gehört. Und Käthe Seitz schreibt eine Woche vorher an ihre Tochter: Mag es kommen, wie es will, mein Herzelieb. Du brauchst dich um deine Mutter nicht zu schämen. Du kennst mein stetes Bestreben, die Menschheit mit Liebe zu befreien und zu beglücken. Und ich habe es mit viel Erfolg in nächster Umgebung versucht. Und das nicht allein aus Tradition, sondern vor allem, um das damals zu verstehen und daraus Lehren für unser Handeln im Hier und Jetzt und unsere gemeinsame Zukunft zu ziehen. Je weiter die Vergangenheit wegzurücken scheint, desto entschiedener müssen wir gegen das Vergessen ankämpfen. Gerade wenn man zu hören bekommt, es müsse doch mal gut sein, sagen wir nein. Es ist nicht gut, solange Hass und Rassismus in den Köpfen von Menschen stecken und offen zutage treten, wie aktuell wieder vielerorts. So wichtig wie die heutige Gedenkstunde ist ebenso die Aufrechterhaltung und lebendige Gestaltung von Erinnerungsorten. Klaus hat gerade schon Bezug drauf genommen, aber deshalb engagieren wir, der Stadtjugendring, uns gemeinsam mit dem Archivum Institut für Stadtgeschichte der Stadt Mannheim für die KZ-Gedenkstätte Sandhofen. Sein Arbeitskreis leistet hier für Mannheim Großes. Den ehrenamtlichen Aktiven gilt unser innigster Dank für das große Engagement. Wir dürfen Orte wie diesen nicht im Nebel des Vergessens anheimgeben, sondern müssen aufmerksam und mutig sein, wenn es darum geht, unseren ganz spezifischen Erinnerungsort in Mannheim zu pflegen, für die Zukunft weiterzuentwickeln und für kommende Generationen zu erhalten. Anders ist es mit dem antifaschistischen Widerstand, der keinen eindeutigen Ort des Grauens in Mannheim hat. Aber wir stehen hier auf dem Georg-Lechleiter-Platz, der diesen Namen schon seit 1945 trägt, und erinnern dank der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und dem offenen antifaschistischen Treffen jedes Jahr hier am Denkmal, mitten in der Stadt, an den Mut der WiderstandskämpferInnen und Kämpfer der Lechleiter-Gruppe. Der Mannheimer Bildhauer Professor Manfred Kieselbach hat dieses Denkmal 1988 geschaffen. Als Vertreterin des Stadtjugendringen ist es für mich eine Ehre und Herzensangelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank dafür. Im Jahr 1946 wurde auf Verlangen der US-Besatzungsmacht in Mannheim ein deutsches Jugendsekretariat gegründet. Die Folgen der Gleichschaltung sämtlicher Jugendaktivitäten waren Mahnung dafür, der kommunalen Jugendarbeit eine selbstorganisierte und werteorientierte zur Seite zu stellen. Zu den Aufgaben des Jugendsekretariats gehörte die Beratung und Zulassung wiederaktivierter Jugendverbände, die während der Nazizeit verboten waren. Evangelische und katholische Jugend, sozialistische Jugend, die Falken, kommunistische Jugend, Naturfreunde Jugend, Gewerkschaftsjugend, Sportjugend und freireligiöse Jugend. Fritz Salm erwähnt in seinem Buch Im Schatten des Henkers 1979, dass der Sohn Lechleiters, Jakob Lechleiter, vor dem Krieg im kommunistischen Jugendverband als Organisationsleiter aktiv war. In den zurückliegenden 75 Jahren hat sich viel bewegt. Doch der Förderauftrag demokratischer Strukturen und pluraler Werteorientierung steckt nach wie vor im Bestreben des Stadtjugendrings. Seine Mitgliedsverbände als Selbstorganisationen tragen aktiv zur Demokratiebildung und einem Zusammenleben in Vielfalt in unserer Stadt bei. Die Auseinandersetzung mit anderen und ihren verschiedensten Lebensauffassungen und Lebenspraxen ist die Kernaufgabe unserer Arbeitsgemeinschaft. Und sie positioniert sich gegen jede Form von Ausgrenzung und Diskriminierung, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen antimuslimische Haltungen, gegen Antiziganismus, gegen Behindertenfeindlichkeit, gegen Klassismus und alle weiteren Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Unsere Vielfalt ist Aufgabe und Herausforderung. Nur ein respektvoller Dialog und Austausch bildet unsere demokratische Gesellschaft. Nicht Diffamierung, Diskriminierung und dumpfe Hetze. Der Auftrag des Stadtjugendrings bis heute lautet, junge Menschen darin stärken, sich für ihre Interessen einzusetzen und sich in diesem Prozess mit anderen auszutauschen. Hierin um beste Lösungen zu ringen und Verantwortung zu übernehmen. Diese Form des demokratischen Handelns schafft Anerkennungs- und Zugehörigkeitserfahrung und ist damit entscheidend für eine antirassistische Grundhaltung. Momente der Erinnerung an die Opfer und Auseinandersetzung mit dem Grauen des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass Vergleiche und Relativierungen des Nationalsozialismus und Rechts aus der Mitte der Gesellschaft heraus, die immer wieder eine Fortsetzung finden, erkannt und bekämpft werden können. Das nie wieder darf nie aufhören. Das Schicksal der Mannheimer Widerstandskämpferinnen und Kämpfer macht dies uns und nachfolgenden Generationen zur Pflicht. mit dem Bündnis Mannheim gegen Rechts ist es gelungen, eine Vielzahl an Positionen und Zusammenschlüssen nebeneinander im gemeinsamen Ziel gegen Nazis, Rassistinnen und Rassisten zu vereinen. Das ist einer der richtigen Wege dahin, allen Feinden unserer Demokratie die Grenzen zu zeigen. Aber wo stehen wir, wenn eine Bewegung, die unser politisches System als Diktatur verunglimpft, ihre Anhänger dazu aufruft, Schulen zu gründen, um ihre Sicht auf die wahren Machtbeziehungen in unserer Gesellschaft und der Welt zu verbreiten? Wo stehen wir, wenn Menschen aufgrund ihres So-Seins auf offener Straße ermordet werden? Wo stehen wir, wenn das Bekenntnis, Antifaschistin zu sein, nicht in der Mitte der Gesellschaft zu finden ist? Wo stehen wir, wenn Jüdinnen und Juden Angst haben, im Glauben erkannt zu werden? Wo stehen wir, wenn Hate Speech und Fake News zum gesellschaftlichen Alltag gehören? Und wo stehen wir, wenn Abgeordnete einer Partei, die sich in ihrem Wesenskern gegen die Demokratie und unsere freiheitliche Anordnung wendet, in unseren Parlamenten sitzen? Wir können keins der beschriebenen Phänomene mit der Situation während der Nazi-Herrschaft vergleichen. Dies verlangt unser großer Respekt und unsere Ehrfurcht gegenüber den Widerstandskämpferinnen und Kämpfern der Lechleitergruppe und allen Opfern des nationalsozialistischen Terrorregimes. Wir müssen aber aufmerksam sein und alles dafür tun, dass unsere Demokratie Angriffen gegenüber wehrhaft bleibt. Und es gibt für alle etwas zu tun. In Bündnissen, zu Hause, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Schule, in der Nachbarschaft, an Universitäten, in Behörden, auf der Straße. Lasst uns das Erbe weiterführen. Für Frieden und Verständigung, für Gerechtigkeit und Solidarität. Danke.
Dankeschön, Karin, für diesen Beitrag. Da ich ja hier jetzt auch schon zu den Älteren gehöre, ist mir nicht bang darum, dass es weitergeht mit Kampf gegen Rassismus hier bei uns in der Stadt, wenn gerade die Jugendverbände so stark engagiert sind. Als nächstes hören wir das Lied Bella Ciao. Dankeschön. Bevor wir jetzt zu den Grußworten kommen, wollte ich ganz kurz noch ein paar organisatorische Dinge sagen. Als erstes möchte ich auf die Infotische des OAT und der VVN hier aufmerksam machen, wo man sich Materialien mitnehmen kann, teilweise auch kaufen kann. Vor allen Dingen haben wir auch noch Zeitungen vom Aufstehen gegen Rassismus da. die sollte man, wenn es geht, nehmt sie mit, steckt sie bei euren Nachbarn in den Briefkasten. Vielleicht gibt es welche dabei, die sich dann Gedanken machen, was sie dann kurz drauf wählen gehen. Als weiteres möchte ich darauf hinweisen, dass wir am 18. September wieder einen Stadtrundgang machen, zusammen mit dem AK Justiz und der VVN. Wir fangen in der Regel hier am Lechleiterplatz an. Die Anmeldung erfolgt über die Abendakademie. Am 2. Oktober treffen wir uns um 11 Uhr am Freierplatz zu einer Radtour. Wir haben letztes Jahr angefangen, weil wir ja bei diesen Stadtrundgängen von der Stadt nicht rauskommen, von der Zeit her mit dem Fahrrad zu fahren. Da war letztes Jahr waren wir unterwegs in der Gartenstadt und wir wollten diesmal in der Gartenstadt starten und bis in die Schönau fahren, wo es ja auch Straßennamen gibt, auch von diesen Leuten von der Lechleitergruppe und auch andere Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen. Und die wollen wir besuchen und uns darüber informieren. Das sind die Informationen, die euch vielleicht schon, ja gut, dass am 26. September Wahl ist und ihr alle richtig wählt, da habe ich gar keinen Zweifel. Als nächstes kommen jetzt die Grußworte. Ich möchte das OAT bitten.
An diesem historischen Datum haben wir uns wieder versammelt, um der Widerstandsgruppe, um den Kommunisten Georg Lechleiter zu gedenken und zu erinnern an ihre Taten und die Opfer, die sie brachten im Kampf gegen Faschismus und den imperialistischen Krieg. Am 15.09.1942 wurde Georg Lechleiter von den Faschisten ermordet, sowie auch 13 weitere WiderstandskämpferInnen. Sie bildeten eine der letzten Zellen des antifaschistischen und kommunistischen Widerstands in Deutschland zu einer Zeit, in der das unmöglich erschien. Georg Lechleiter, ein Mitglied der KPD, wurde kurz nach der Machtübernahme der NSDAP, als die Gewerkschaften und die Partei verboten wurden, inhaftiert. Als er 1937 nach Mannheim zurückkehrte, setzte er seine Widerstandsarbeit in der Illegalität fort, knüpfte Kontakte und fasste sie zu einer Widerstandsorganisation der Lechleiter-Gruppe zusammen. Die Basis ihrer Organisation waren die bestehenden illegalen kommunistischen Gruppen in verschiedenen Mannheimer Industrieunternehmen. Sie versuchten, in den Großbetrieben Widerstand zu organisieren, über die faschistische Lügenpropaganda aufzuklären und Sabotage zu leisten. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit war das heimliche Verbreiten von Flugblättern und Zeitungen. In diesen benannten sie klar, dass der Faschismus nur eine andere Form der kapitalistischen Klassenherrschaft sei und schrieben, dass die einzig nachhaltige Lösung gegen den Faschismus die Abschaffung des Kapitalismus bedeute. Doch die Faschisten richteten ihn und weitere WiderstandskämpferInnen im Jahr 1942 hin. Heute heißt es oft, man solle aufhören, alte Wunden aufzureißen. Man solle die Geschichte Geschichte sein lassen und das demokratische Zusammenleben sei für immer gesichert. Doch auch heute sieht man das Erstarken rechter, teils faschistischer Kräfte. Deutlich wird dies auch wieder bei den jetzigen Wahlen. Die AfD, welche 2007 das erste Mal in den Bundestag einzog, zeigt deutlich, wie rechte Akteure den Konzernen in die Hände spielen. Durch Forderungen wie eine Abschaffung der Erbschaftssteuer oder einem nicht klar definierten Rentenalter können diese der Ausbeutung der ArbeiterInnen noch verschärfen. Und auch Konzerne unterstützen die AfD bereitwillig mit Spenden, um sie Politik in ihrem Interesse machen zu lassen. Die rechten Kräfte dienen, wie man hieran sieht, dem Kapitalismus als Stütze und spalten die Arbeiterklasse durch zum Beispiel Rassismus. Sie geben zwar meist vor, auf der Seite der ArbeiterInnen zu stehen, aber dies ist nur Heuchelei. Sie stehen auf der Seite des Kapitals und dies gilt es im Kampf gegen sie zu entlarven. Es wird im Kapitalismus immer faschistische Kräfte oder gar den Faschismus geben, um eben diesen zu schützen. Rechte Netzwerke in der Polizei und der NSU 2.0 zeigen auch, dass unser Staat kein Interesse daran hat, rechte Ideologien ernsthaft zu bekämpfen. Dies ist aber auch nicht weiter verwunderlich, denn auch unser Staat hat die Funktion, den Kapitalismus zu schützen und die Interessen der Kapitalisten zu vertreten. Dafür nimmt er die Hilfe rechter und faschistischer Kräfte an, wo er sie gebrauchen kann. Auch wenn sie eine akute Gefahr für Menschenleben darstellen, wie in Hanau oder Halle. Auch die Repression gegenüber Lina, Jo und Die zeigen deutlich, dass der Staat den Antifaschismus nicht unterstützt, sondern ihn teilweise auch aktiv bekämpft. Der Kampf ist also auch heute aktuell und auf den Staat ist offensichtlich kein Verlass. Wir müssen uns selbst organisieren, uns an das Geschehene erinnern, aus ihm lernen und den Kampf konsequent weiterführen. Erinnern heißt kämpfen.
Dankeschön. Ich bin jetzt noch darauf hingewiesen worden, vielleicht zu erklären, was OAT ist, weil das vielleicht nicht alle wissen. Das OAT ist das offene antifaschistische Treffen, was überwiegend jüngere Leute sind, die sich zu Diskussionen treffen, die Veranstaltungen machen, die jetzt, und was mich besonders freut, die man immer sieht, wenn irgendwo Rechte sich zeigen, im Gegenprotest aktiv dabei sind. Und da denke ich, finde ich es toll, dass es so viele Jungen gibt, die da einfach weitermachen, weil es ist einfach wichtig, dass man diese Sache weitermacht. Dann kommen wir weiter im Programm. Es ist schon einiges, wie gesagt, über die Lechleitergruppe gesagt worden. Der Fritz wird euch jetzt aus dem Abschiedsbrief vom Jakob Faulhaber was vorlesen, was also wirklich sehr beeindruckend ist. Bitte sehr, Fritz.
Immer wieder lesen wir aus Abschiedsbriefen von Widerstandskämpfern und wir befassen uns auch mit diesen Briefen, weil sie doch zeithistorische Dokumente sind und sehr bewegend. Abschiedsbrief von Jakob Faulhaber. Stuttgart, den 14. September 1942. Nun ist die Entscheidung gefallen. Unser aller Bemühen hat nichts genutzt. Das Gesuch ist abgelehnt und damit alle unsere Hoffnung zu Ende. Wenn ich zurückblicke auf mein Leben, so war es wohl etwas zu kurz. Aber es war wert, es gelebt zu haben. Ihr wisst, dass ich immer für meine Ideale gelebt habe. Und ich bin auch stark und kräftig dazu, dafür zu sterben. Liebe Frau, ich bin dir so dankbar, dass du bis jetzt so aufrecht und stark gewesen bist. Und ich bitte dich, bleibe weiter so. Deine Aufgabe kann es nicht sein, mir nachzusterben. Du bist von anderem Holz geschaffen als ich, der eben durch meinen Charakter, durch mein Können und Wissen einfach diesen Weg gehen musste. Du darfst also mir nicht nachsterben, sondern hast die schwere, aber schöne Aufgabe, unsere Kinder im Leben weiterzuführen. In dieser Aufgabe und Zielrichtung waren wir immer gleicher Auffassung. Und so musst du auch weitermachen. Die Zeit, die heute so veränderlich ist, wird dir sicher dabei manches leichter machen. Und wenn es dir gar zu schwer fällt, liebe Emma, so hast du noch einen Vorzug. Greife dann hinein in die Perlen der deutschen Literatur. Darin wirst du auch an tausenden von Beispielen Trost und Erhebung finden. Genau wie auch ich darin Kraft und Selbstvertrauen gefunden habe. Dieses Selbstvertrauen soll meine letzte Gabe an dich sein und dir die große Liebe zu dir offenbaren. Liebe Ruth, dir gratuliere ich noch zu deinem Geburtstag. An dem Tage, wo du deinen Tag feierst, an dem du zur Welt kamst, geht dein Papa von dir. Dabei habe ich den Trost, dass du ein nützliches Glied der menschlichen Gesellschaft sein wirst. Ich habe gestern für dich noch ein kleines Gedichtchen geschrieben, das ich dir am kommenden Sonntag in Reitschrift senden wollte. Du wirst es schon zusammenbringen. Bewahre es als mein letztes geistiges Gut. Liebe Agnes, auch du hast mir in deinem letzten Brief eine große Freude bereitet. Ich kann dir nur dasselbe sagen, was ich deiner Schwester schon gesagt habe. Haltet ihr beide immer fest und treu zusammen. Macht eurer Mutter das Leben nicht sauer und schwer und bleibt eurem Vater treu. Aufgrund deiner Fähigkeiten wirst du auch du deinen Weg gehen. Bleibe also meine kleine Hemmi Schnauz. Liebe Eltern, ihr habt beide eine gute Ehekameradschaft geführt und waret mir darin immer Vorbild. Ich danke euch für alles, was ihr mir getan, an allem Guten, schweren und hellen Zeiten. Dieses Zusammenhalten wird euch auch das überstehen lassen, was euch jetzt noch so schwer trifft. Als letztes Wort aus Goethes Egmont, so wie ich euch jetzt ein Beispiel gebe. Gruß an Bruder und Schwester. Letzte herzliche Grüße und Küsse von deinem Totel und Mann, eurem Papa, eurem Sohn und eurem Bruder. Letzte Grüße an alle, die mir im Leben nahe standen.
Als nächstes wird Bernhard Wadler-Rohe für uns das Gedicht die Todesfuge von Paul Celan vortragen.
Die Todesfuge von Paul Celan. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags, wir trinken sie morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt, nach Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus. Es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei. Er pfeift seine Juden hervor. Lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens, wir trinken dich mittags und abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt in Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen singet und spielt. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau, stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielet weiter zum Tanze auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, wir trinken dich morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Er spielt mit den Schlangen, er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkle die Geigen, dann steigt der Rauch in die Luft, dann habt ihr ein Grab in den Wolken, dort liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel. Er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus. Dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, Er schenkt uns ein Grab in den Wolken. Er spielt mit den Schlangen. Er träumt. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dankeschön, Bernhard. Bevor wir jetzt zum Abschlusslied kommen, noch ein Hinweis. Am 6. Oktober werden in Mannheim wieder Stolpersteine verlegt. Der genaue Plan wird erst nächste Woche festgelegt, aber den kann man dann sicher in der Zeitung und in anderen Medien finden. Also wer es da einrichten kann, das sind immer sehr ergreifende und spannende und wichtige Termine, kann da gerne dann auch mitkommen. So, und jetzt möchte ich euch alle bitten, dass wir zusammen, so wie immer zum Schluss, die Moorsoldaten singen. Danke. Dankeschön Mareike, dankeschön Daniel und danke an euch alle, die ihr wieder so zahlreich gekommen seid und hier wirklich eine würdevolle Veranstaltung mitgetragen habt. Und ich denke, in diesem Sinne werden wir hier in Mannheim auch weitermachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles Gute. Tschüss.